Wenn wir über Qualität sprechen, dann muss man eben aufpassen, wir sprechen hier nicht von goldenen Wasserhähnen, sondern wir sprechen hier von einem Lebensraum und Gebäude und Häuser und Städte, in denen wir uns A, sicher fühlen, in denen wir gerne leben möchten, in denen wir unsere Kinder aufziehen wollen. Das heißt, das hat eine unglaublich starke Auswirkung auf ja auch unsere Gesundheit und unsere Sicherheit.
Money Matters, der Podcast über eine zukunftsfähige Finanzpolitik.
Hallo und herzlich willkommen zu Money Matters. Ganz schön, dass du wieder dabei bist. Mein Name ist Annalena Kümpel und ich vertrete die normalpolitisch Interessierten in diesem Podcast. Mir gegenüber sitzt Rasmus Andresen.
Hallo, ich bin Europaabgeordneter für die Grünen und freue mich auf die heutige Folge.
Heute geht es um das Thema Wohnen. Das wird immer teurer, das wisst ihr, wenn ihr in den letzten 5 Jahren mal irgendwo eine Wohnung gesucht habt. In Städten wie Berlin liegen die Mieten gerade 18% über dem EU-Durchschnitt. Und die durchschnittlichen Hauspreise in der EU waren 2023 fast 50% höher als noch 2010. Das ist eine wahnsinnige Steigerung. Und dazu kommt, dass wir einfach Wohnungsnot haben. Es gibt zu wenig Wohnraum und Studien gehen davon aus, dass mindestens 700.000 Sozialwohnungen allein in Deutschland fehlen. Das ist ein Thema, das alle betrifft. Deswegen sprechen wir heute darüber und unser Gast dafür ist Ruth Schagemann. Sie ist Präsidentin des Architecture Council Europe und damit prädestiniert dafür, uns hier ein paar Antworten zu geben. Hallo Ruth, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist.
Hallo Annalena, ich freue mich, dabei sein zu dürfen.
Magst du uns zum Start einmal direkt erklären, was das Architecture Council Europe eigentlich ist?
Ja, sehr gerne. Also du merkst, Architecture Council of Europe, das fällt einem schon manchmal schwer, das tatsächlich über die Lippen zu bringen. Und ich sag jetzt mal, ich würde es mal ins Deutsche übersetzen. Also wir sind ein Architektenverband und wir sind auch tatsächlich der einzige Architektenverband auf europäischer Ebene. Uns gibt's bereits seit 35 Jahren. Also nächstes Jahr werden wir ein entsprechendes Jubiläum feiern. Und wenn man sich fragt, wer organisiert sich denn? Ja, Architekten. Aber es sind tatsächlich Mitgliedsorganisationen, die sich in unserem Verband zusammenfinden. Wir haben 51 Mitgliedsorganisationen. Über diese Mitgliedsorganisationen vertreten wir 600.000 Architekten in Europa. Und wenn man an Europa denkt, dann ist es wirklich auch im erweiterten Sinn. Also wir decken 36 Länder ab, also die 27 EU-Mitgliedstaaten. Und dann kommen so Länder wie Vereinigtes Königreich, Schweiz, Norwegen. Und Beobachterstatus haben dann Länder wie die Ukraine, Montenegro, die Republik Mazedonien, Moldova, Kosovo und Serbien. Genau, und wir treffen uns alle unter dem Hut des Architects Council of Europe.
Und was sind gerade eure Themen? Also was diskutiert ihr? Womit beschäftigt ihr euch im Moment?
Ganz intensiv ist natürlich das ganze Thema, was mit Nachhaltigkeit zu tun hat. Vielleicht um kurz ein bisschen auszuholen. Zum ersten Mal seit Ursula von der Leyen Kommissionspräsidentin ist, gibt es ein ganz großes Interesse an der Qualität der gebauten Umwelt in der europäischen Diskussion. Und in diesem Kontext haben wir uns zum Beispiel ganz intensiv mit dem Thema, wie sollen unsere Gebäude energetisch saniert werden in der Zukunft? Wie sollen unsere Gebäude qualitativ hochwertiger werden in der Zukunft in Europa? Wie wollen wir in Zukunft in Europa auch zusammenleben, also in unserer gebauten Umwelt? Und vor allen Dingen, wie können wir unsere Natur schützen? Weil es ist jetzt natürlich bekannt, endlich auch im europäischen Kontext, dass Bauen eine sehr große Auswirkung auf unsere Natur hat.
Das heißt, das ganze Thema Bauen, Wohnen, Architektur ist auch wichtig, um unsere Klimaziele zu erreichen.
Genau, genau. Absolut. Also wenn man sich anschaut, was wir früher im europäischen und wie wir im europäischen Kontext diskutiert haben, ist das jetzt wirklich ein unglaublicher Paradigmenwechsel. Und ja, endlich sprechen wir eben übers Bauen und vor allen Dingen übers Zusammenleben. Also wie soll unser Zusammenleben in Europa funktionieren? Das ist, glaube ich, wirklich wichtig. Und dazu gehört eben Architektur und Stadtplanung.
Mhm. Seid ihr denn in irgendeiner Form auch in Gesetzgebungsprozesse involviert?
Ja, das ist, wir haben zwei wichtige Bausteine und ein wichtiger Baustein ist genau das, sich in Gesetzgebungsprozesse einzubinden, zu unterstützen. Also Rasmus, ne? Wir unterstützen gerne mit Informationen zum Bauen, mit Informationen zu den Architekten, aber natürlich auch mit Statistiken etc. Das heißt, wir unterstützen das Parlament, wir unterstützen die Kommission und über diesen Weg haben wir einfach die Möglichkeit, dann an diesen Gesetzgebungsprozessen teilzuhaben und auch Europa dann aktiv mitzugestalten an der Stelle.
Also ihr seht eure Rolle auch schon ein bisschen darin, zu zeigen, wie es geht oder wie es besser geht, wenn wir über Gebäudefragen reden, sag ich mal, Wohnen oder jetzt diese ganze Frage von Energieeffizienz, solche Sachen. Da seht ihr eure Rolle drin, so ein bisschen das, was wir uns ausdenken, in die Realität zu übersetzen oder uns zu erklären, wie man es real machen könnte, ne?
Ja, genau das ist die Idee und es ist für uns auch wichtig, ein entsprechendes Vertrauen aufzubauen, weil das geht nur mit Vertrauen und Europa besteht aus Kompromissen. Das heißt, wir können einfach darlegen, wie wir es glauben, wäre es richtig, was natürlich nicht unbedingt bedeutet, dass wir jetzt die Weisheit mit Löffeln gegessen haben, sondern andere können vielleicht auch einen anderen Blickpunkt auf das ganze Thema haben.
Welche Rolle spielt in eurer Arbeit auch eine soziale oder eine ökonomische Perspektive auf Wohnungsgebäudepolitik im weitesten Sinne?
Also für uns spielt es eine wichtige Rolle. Also es geht um soziale Komponenten, es geht um nachhaltige Komponenten, es geht um wirtschaftliche Komponenten und es geht auch um kulturelle Komponenten, weil ja einfach in Europa gibt es viele Kulturen, es gibt unterschiedliche Hintergründe und das ist natürlich auch ein ganz großer Wert, den wir in Europa haben und für den es sich ja auch lohnt, sich einzusetzen.
Hast du vielleicht ein, zwei Beispiele, was konkrete Themen sind, wo ihr sagt, hey, wenn wir all das erreichen wollen, hochwertiger leben, naturschützen, das Zusammenleben gestalten, aber eben auch sozialgerecht bauen zum Beispiel. Wie sehen eure Punkte aus? Was habt ihr gerade für eine Agenda?
Also zum Beispiel für uns ist es wichtig, dass wir über den Gebäudebestand sprechen. Und in der derzeitigen Diskussion ist jetzt auch der Gebäudebestand endlich im Fokus. Also wenn wir uns zum Beispiel die Energieeffizienzrichtlinie anschauen, in der Vergangenheit ging es immer nur um das neue Gebäude. Es ging rein um die Energieeffizienz. Und da muss ich wirklich den Parlamentariern, Parlamentarierinnen und auch der Kommission und auch dem Rat ein großes Kompliment machen. Man hat jetzt lange da gerungen und wir hoffen natürlich, dass das jetzt auch durchgeht, auch durch den Rat noch. Aber da ist jetzt zum Beispiel ein wichtiges Element drin, dass es auch um den Gebäudebestand geht und nicht nur um öffentliche Gebäude, sondern auch um private Gebäude. Und das war uns wirklich wichtig. Und das ist zum Beispiel ein Aspekt, ja, wo wir uns eingesetzt haben, was wir glauben, richtig ist. Dann, wenn ihr das Thema Wohnen ansprecht, also Wohnbau, in Europa haben wir eine Wohnbaukrise, also nicht nur in Deutschland, sondern das ist ein europaweites Thema. Da würden wir uns einfach wünschen, dass die Europäische Kommission mit man kann nicht sagen, mit mehr Kompetenzen ausgestattet wird, aber doch dieses Thema stärker nach oben schiebt in der politischen Agenda.
Bevor wir da vielleicht noch ein bisschen näher drauf eingehen, würde mich noch sehr stark interessieren, was ihr denkt, warum Wohnen oder Gebäudepolitik, will ich mal sagen, im weitesten Sinne jetzt in vielen Stellen ja auch sehr kontrovers gewesen ist und auch in der politischen Debatte ja auch mit vielen Konflikten verbunden war. Das haben wir, glaube ich, in Deutschland im letzten Jahr erlebt mit dem GEG, mit dem Gebäudeenergieeffizienzgesetz, aber auch auf europäischer Ebene mit der Gesetzgebung, die du schon angesprochen hast. Woran liegt das aus deiner Perspektive? Das ist ja schon irgendwie spannend zu beobachten, dass das da ja schon noch ziemlich hoch herging und es auch politisch nicht immer alles einstimmig beschlossen wurde, sondern auch mit knappen Mehrheiten zum Teil.
Ja, genau. Also ich glaube, ein wichtiger Baustein ist, dass dieses Thema jetzt einmal in die Breite noch nicht so angekommen ist. Ne? Also dieses Thema, dass das Bauen so eine starke Auswirkung auf die Umwelt hat, Punkt 1, weil über Autofahren diskutieren wir seit 100 Jahren, über Ernährung Vermehrung diskutieren wir schon sehr lange. Aber das Bauen ist für uns Architekten nichts Neues, weil es ist unser Beruf und auch mit der Nachhaltigkeit befassen wir uns schon wirklich sehr, sehr lange. Aber dass es tatsächlich in der Gesellschaft diskutiert wird, das ist aus meiner Sicht, glaube ich, erst ein sehr, sehr kurzer Prozess und wurde wirklich intensiv angestoßen durch diese europäische Gesetzgebung, dass es überhaupt mal in dieses Visier der Bürgerinnen und Bürger kommt. Das ist Punkt eins. Und Punkt zwei ist natürlich, wenn wir über den Gebäudebestand sprechen, dann besprechen wir hier wirklich auch von Menschen, die ein Gebäude besitzen oder eine Wohnung besitzen oder das heißt, es geht wirklich in das private Eigentum rein. Und natürlich, und ich glaube, dieses Bild, dass Architektur ist eben oder Stadtplanung ist eben nichts, was einen Einzelnen angeht. Also sowohl mein Haus ist natürlich privat, aber es hat eine Auswirkung auf die Gesellschaft, es hat eine Auswirkung auf das Quartier. Und ich glaube, das ist noch nicht bei allen so richtig angekommen. Und deswegen sind ja auch diese wirklich partizipatorischen Prozesse wichtig, wenn man dann vor Ort baut, wenn man vor Ort plant, dass man entsprechend Bürgerinnen und Bürger mitnimmt, um ihnen auch die Angst zu nehmen, also vor der Auswirkung auf ihr Privateigentum. Ich glaube, das ist aus meiner Sicht wirklich wichtig. Und da haben wir, glaube ich, noch einen Weg vor uns. Also das ist noch nicht das Ende, wo wir jetzt gerade stehen, sondern ist wohl eher der Anfang aus meiner Sicht.
Wir haben jetzt zwei Themen so ein bisschen offen. Das eine ist das Thema Gebäudebestand und auch da Energieeffizienz und Nachhaltigkeit. Und das andere ist das Thema, dass wir überhaupt zu wenig Wohnungen haben, ne? Und dass das irgendwie auch ein soziales Thema ist. Vielleicht machen wir mit dem weiter, wo wir gerade direkt anschließen können. Das ist der Gebäudebestand. Sanierungen und Renovierungen sind irgendwie nicht so beliebt, wie sie sein könnten. Also die lohnen sich für Investoren finanziell deutlich weniger als so ein Neubau. Aber ich glaube, im Moment wird auch gar nicht so super viel neu gebaut, weil im Moment auch Geld wahnsinnig teuer ist. Das heißt, es ist nicht so gewinnbringend. Glaubst du, es ist sinnvoll, politisch einzugreifen, um das Thema Sanierung, Renovierung voranzubringen?
Also würde ich auf jeden Fall unterstreichen, weil wir sehen ja, es ist in der Vergangenheit nicht passiert. Das heißt, alle brauchen ein bisschen Unterstützung an der Stelle. Und ich bin jetzt nicht der Freund davon, dass man irgendwie 1000 Regularien aufstellt, aber ich glaube, an den richtigen Stellen müssen dann doch auch die richtigen Weichen gestellt werden. Also ich glaube, was wichtig ist, ist wirklich nochmal über die Förderlandschaft nachzudenken, zu schauen, was wird gefördert, wie wird gefördert. Ich glaube, Wirtschaftsmechanismen sollten auch überdacht werden, also Abschreibungsmodelle etc. sollten auch stärker für die Sanierung eingeführt werden, so dass man tatsächlich auch einen wirtschaftlichen Vorteil davon hat, wenn man sich an dieses Thema als Privatperson in dem Fall auch rantraut und sagt, ja, ich möchte das machen, ich möchte das verändern und ich möchte einen Beitrag leisten. Und dann brauchen diese Menschen, glaube ich, einfach auch eine Unterstützung. Und das andere ist natürlich auch, und das ist das Schöne auch in der neuen Energierichtlinie, Anknüpfungspunkte. Wo gehe ich denn hin, wenn ich ein Problem habe? Auf europäisch heißt es One-Stop-Shop. Ja, da kann man sich alles Mögliche irgendwie drunter vorstellen. Aber die Idee, die dahinter steht, ist, den Bürgerinnen und Bürgern auch Anlaufstellen zu bieten, wo sie sich zu diesem Thema umfangreich auch beraten lassen können und sich entsprechend Ideen holen können, was sie mit ihrem Eigentum machen können.
Mhm. Rasmus, wie ist deine Perspektive auf dieses Thema Sanierung, Renovierung?
Ich habe es ja gerade eben schon ein bisschen angedeutet, das ist sicherlich ja eine der kontroversesten Gesetzgebungen im letzten Jahr geworden, mir in Berlin hier bei den KollegInnen im Bundestag und im Wirtschaftsministerium als bei uns in Brüssel, aber die Ausläufer davon, die sind ja auch bei uns eingeschlagen, weil das ja auch überschwappte dann in die Diskussion, die wir dann hatten zu der Gebäudeenergieeffizienzrichtlinie, die jetzt vor wenigen Wochen im Parlament beschlossen wurde. Das ist ja gerade eben auch schon Thema gewesen. Von daher nehme ich vor allem erstmal wahr, wie umkämpft das Thema auch politisch ist und zum anderen aber auch natürlich, wie notwendig das ist, wenn man die Klimaziele dann halt eben auch runterbricht, weil wir halt eben wissen, dass wir gerade im Gebäudesektor, vielleicht neben dem Verkehrssektor, der Bereich ist, wo wir noch am wenigsten geschafft haben und noch sehr, sehr viel aufholen müssen. Und es ist natürlich auch ein Themenfeld, was dann eine sehr, sehr starke soziale Dimension hat, weil von den Reformen, die wir in dem Bereich brauchen, natürlich vor allem dann auch Menschen am Ende profitieren, die in Gebäuden leben, die bisher nicht so energieeffizient sind und bisher nicht saniert sind. Und das sind überwiegend, zumindest wenn wir über Wohngebäude sprechen, sind das überwiegend Menschen mit sehr wenig Einkommen. Deswegen hat das Ganze halt eben auch eine Verbindung, ne? Also das eine sind die Klimaziele und das, was wir aufgrund der Klimaziele machen müssen. Aber das andere ist halt eben auch, dass das dann auch etwas ist, wovon Menschen profitieren, die das jetzt alles noch nicht haben und nicht in dem perfekten Gebäudebestand halt eben auch leben. Und deswegen sehe ich da sehr, sehr viele Zusammenhänge auch zwischen den beiden Themen, die wir jetzt hier heute besprechen.
Ja, und Rasmus, was ich da glaube ich auch nochmal unterstreichen möchte an der Stelle ist, dass wir natürlich über die Covid-Pandemie auch die Bedeutung nochmal vor Augen geführt bekommen haben, wie wichtig eigentlich die Orte sind, in denen wir leben. Und ich glaube, was ich so beobachtet habe, ist einfach, dass auch die Ungleichheiten in unserer Gesellschaft zutage getreten sind und auch die Ungleichheiten zwischen Bevölkerungsgruppen, Stadtvierteln und Regionen. Und ich glaube, um auch eine soziale Sicherheit in Europa zu gewährleisten, muss man tatsächlich dieses Thema des bezahlbaren Wohnens auf eine ganz andere politische Dimension hochheben. Und wenn wir über Qualität sprechen, dann muss man eben aufpassen, wir sprechen hier nicht von goldenen Wasserhähnen, sondern wir sprechen hier von einem Lebensraum und Gebäude und Häuser und Städte, in denen wir uns sicher fühlen, in denen wir gerne leben möchten, in denen wir unsere Kinder aufziehen wollen. Das heißt, das hat ein unglaublich starke Auswirkung auf ja auch unsere Gesundheit, ja, und unsere Sicherheit.
Absolut, das würde ich unterstreichen und das glaube ich auch etwas, wofür wir im Europäischen Parlament sehr stark auch kämpfen als Grüne und vor allem, weil das auch so ein Politikfeld ist, wo wir glaube ich gerade die wachsende Bedeutung in der Politik erst greifen und auch merken, dass das nichts ist, was man Kommunen oder Bundesländern oder Nationalstaaten allein überlassen kann. Da hat jeder eine Verantwortung und nicht alles kann da auf europäischer Ebene gemacht werden, aber ja, die Zusammenhänge sind offenkundig und hat mehrere Dimensionen und gerade auch den Gesundheitsaspekt, den du jetzt gerade nochmal angesprochen hast, der glaube ich ist in der Tat ergänzend zu vielen anderen Themen auch nochmal sehr zentral.
Ich muss da nochmal reinfragen, weil also, ne, wenn wir darüber sprechen, dass wir auch sanieren, um guten und bezahlbaren Wohnraum zu haben, meine Erfahrung ist, eine Wohnung wird grundsaniert, ja, auch energetisch grundsaniert und der Preis steigt wahnsinnig doll. Also das ist in vielen Fällen eine Investitionsmaßnahme, um deutlich höhere Mieten auch nehmen zu können. Gibt es eine Möglichkeit, das zu verhindern? Weil dann sind wir ja wieder weg von bezahlbarem Wohnraum, in Anführungszeichen, weil der Vermieter, der Besitzer saniert hat.
Wen fragst du?
Euch beide, wer immer was zuerst dazu sagen möchte.
Rasmus, ich lasse dir den Vortritt.
Okay, ja, dann werde ich nicht kneifen. Ja, auf jeden Fall. Ich meine, am Ende ist das auch eine Verteilungsfrage und am Ende ist es halt eben auch etwas, worauf wir uns gesellschaftlich verständigen müssen, wie wir die Klimawende auch im Wohn- und Gebäudebereich halt eben finanzieren wollen. Und ich glaube, das ist einer der großen Fehler, um nochmal rückblickend auf das letzte Jahr und auf die großen Gesetze zurückzublicken, halt eben auch war, dass man darüber keine Klarheit hatte. Wer zahlt die Rechnung am Ende? Ich meine, langfristig ist es so, dass gerade Menschen davon profitieren, wenn Wohnungen effizienter werden, der Energieverbrauch sinkt, Energie vielleicht auch langfristig nicht nur klimafreundlicher, sondern auch günstiger wird. Aber kurzfristig in der Tat, wer zahlt das? Ja, wer zahlt die Investitionen? Wird das abgewälzt auf die MieterInnen oder über höhere Mieten oder organisiert man das anders, wo Staat und andere dann halt eben auch in Verantwortung kommen, wie zum Beispiel der Immobiliensektor? Setzt man Gewinne aus dem Immobilienbereich zum Beispiel auch stärker ein, um Investitionen zu finanzieren. Ja, das ist etwas, was wir zum Beispiel wollen. Aber was am Ende eine politische Entscheidung ist von Mehrheiten, ob man das so organisiert oder ob man es halt anders organisiert. Aber ja, ich glaube, da liegt die Antwort drin. Und es gibt, glaube ich, auch eine Reihe von Beispielen, auch aus anderen europäischen Ländern, wo man da auch schon Antworten gefunden hat, die wir vielleicht in Deutschland nicht so stark formuliert haben bisher.
Ja, genau. Also da ist da eben die Frage der Finanzierungsmodelle. Wie kann sowas aussehen? Und es gibt zum Beispiel, Rasmus, du hast ja angesprochen, es gibt vielleicht auch Beispiele schon in anderen Mitgliedstaaten. Und da ist zum Beispiel, das nennt sich Community Land Trust, CLT. Das ist jetzt nicht beim Sanieren, aber zum Beispiel beim Neubau ein Thema, weil Land natürlich teuer ist und je attraktiver eine Stadt, desto teurer der Grund. Und da gibt es dann zum Beispiel Konzepte, dass man eben Grund und Gebäude voneinander trennt und da dann einfach die Nutzung der Grundstücke entsprechend ja von der Preisgestaltung des Gebäudes getrennt wird. Und das sind interessante Modelle, die also wohl auch schon um sich greifen. Also wir haben jetzt noch nicht reflektiert, wo es das alles, also in welchen Ländern dieses Modell bereits gibt. Aber ich glaube, da ist es auch wirklich wichtig, auch voneinander zu lernen und zu schauen, wie machen es andere? Oder wenn man nach Österreich guckt, da geht man ja mit dem Wohnbau insgesamt auch anders um. Also da muss man wirklich offen sein. Und ich glaube, Deutschland kann auch wirklich viel von anderen lernen. Also wir sind nicht unbedingt immer die Ersten an der Spitze.
Okay, also einfach mal rumgucken. Jetzt bist du schon auf den Neubau geschwenkt. Das ist sehr gut, da schwenke ich direkt hinterher. Weil egal wie viel wir sanieren, und es wäre gut, wenn wir das machen, das ändert ja nichts daran, dass wir zu wenig Wohnraum haben aktuell und dass sich diese Situation ja auch noch verschärfen wird. Wenn was neu gebaut wird, dann sind das häufig Gebäude von Menschen, die wahnsinnig viel Geld haben. Das heißt, die haben irgendwie kein Problem, die brauchen da keine Hilfe. Aber wie können wir dafür sorgen, dass mehr bezahlbarer Wohnraum geschaffen wird, Ruth?
Also da sind zum Beispiel die Baugenossenschaften, Baugemeinschaften interessante Modelle, wo einfach wirklich sich viele zusammentun, um gemeinsam was in dem Fall Architektur und zwar Wohnen auf die Beine zu stellen. Also dann gibt es ja auch schon Modelle. Und ich glaube, das ist vielleicht auch das Wichtige, dass wir gar nicht glauben müssen, dass wir jetzt irgendwie das Rad neu erfinden sollen, sondern wir müssen einfach ein bisschen wirklich rumgucken und schauen, okay, was funktioniert nicht so gut und diese Modelle dann einfach wirklich in die Breite tragen. Und wie gesagt, Baugenossenschaften wäre zum Beispiel so ein Baustein, wo ich sagen würde, das wäre was.
Rasmus?
Ich teile das und ich glaube auch, dass man gerade sehen kann, dass sehr viele Orte, wo Genossenschaften noch stark sind und wo man das nicht zerstört hat über die letzten Jahrzehnte, dass die auch ein bisschen besser durch diese Wohnungskrise gekommen sind als Orte, wo man einfach auf große private Immobilienkonzerne gesetzt hat, die ein anderes Interesse haben, ja, und die auch anders sozusagen mit ihrem Gebäudebestand vielleicht umgegangen sind. Zusätzlich glaube ich, dass gerade auch an sehr, sehr vielen Orten viel stärker mehr über auch die Frage von kommunal organisierten Wohnungsbaugesellschaften gesprochen wird. Und das finde ich sehr gut. In meiner Stadt Flensburg, wo ich herkomme, ist das gerade ein großes Thema, weil sich da die Politik gerade ein bisschen neu aufstellt und neu sortiert. In einer Stadt, die nicht so weit weg ist von Flensburg, in Kiel ist das auch so. Und da gibt es noch viel mehr Beispiele, aber das sind halt die ich am besten kenne. Und gleichzeitig müssen wir auch wieder mehr öffentliche Mittel in Wohnungsbau investieren. Ja. Und da ist einfach extrem viel in den letzten Jahren, gerade im Bereich sozialer Wohnungsbau, gekürzt worden. Und das rächt sich dann halt irgendwann, weil ich meine, da kannst du, Ruth, viel mehr drüber erzählen. Diese Bindungsfristen, also die Fristen, wie lange Wohnungen auch im sozialer Wohnungsbau sind, die laufen halt irgendwann aus.
Ja, genau.
Und wenn du da nichts Neues machst, dann hast du halt das Problem, dass dann halt Menschen mit wenig Einkommen, die es heute genauso gibt wie vor 20 Jahren oder so, dann halt eben nicht mehr günstigen Wohnraum haben. Ja, so.
Ja.
Und da kannst du halt gegensteuern, wenn du stärker wieder in sozialen Wohnungsbau investierst und dafür sorgst, dass es halt eben auch ein Angebot für Menschen in den Städten vor allem, da
ist das ja das große Thema, gibt, was sich Menschen leisten können. Und da gibt es, glaube ich, nicht eine Antwort, sondern da braucht man mehrere Antworten. Und da sind Genossenschaften wichtig, da sind vielleicht auch kommunale Wohnungsbaugesellschaften ein Mittel und da ist aber erst recht auch Förderung sehr entscheidend. Und das ist mir sehr, sehr wichtig. Und deswegen sagen wir auch auf europäischer Ebene, das müssen wir alles schon in Deutschland machen, viel besser machen. Aber eigentlich kann die EU auch mit Sozialfonds und so weiter, die wir haben, da einen Beitrag zu leisten. Nicht alleine, aber sie kann Teil davon sein. Und das ist jedenfalls das, wofür wir uns auch einsetzen in der Europäischen Union, im EU-Parlament und darüber hinaus.
Ja, Rasmus, und vor allen Dingen auch, ich finde, das hast du eigentlich sehr schön gesagt, dass man da viele verschiedene Wege gehen kann. Also es gibt nicht nur ein Rezept, es gibt auch nicht nur eine Lösung. Und ein anderes Beispiel ist natürlich auch, dass Städte, die ihr Grund im Eigentum haben, natürlich auch wesentlich flexibler auf solche Themen reagieren können. Weil es ist natürlich dann nämlich auch die Frage, wenn wir über den Gebäudebestand sprechen, es gibt ja auch viel Leerstand, zum Beispiel alte Industriebrachen etc. Und die zum Beispiel zu transformieren. Und wenn die natürlich in kommunaler Hand sind, ist das natürlich einfacher, dem eine andere Aufgabe zu widmen, dann zum Beispiel Wohnbau. Und genau ein wichtiges Problem, was du auch angesprochen hast, was ich auch noch mal kurz unterstreichen möchte, ist tatsächlich im sozialen Wohnungsbau. Es geht dann über in den freien Markt. Mhm. Und das ist wirklich ein großes Problem. Ich glaube, wenn etwas bezahlbarer Wohnraum ist oder sozialer Wohnraum, dann muss es das auch bleiben durch die Zeit hinweg. Also ich glaube, das ist auch wichtig, genau an der Stelle. Und wenn ich jetzt nach Europa gucke, wäre es für mich zum Beispiel spannend, dass wir einen Wohnungsbaugipfel haben, wo wirklich alle mit am Tisch sitzen. Also nicht nur die Wohnungsbauminister, sondern eben auch die betroffenen Verbände, so dass man wirklich diese Ideen auch mal konsequent zusammenträgt und dort auch diesen Lernprozess anstößt europaweit.
Also das wäre dein Wunsch, diesen Gipfel gibt es aktuell noch nicht.
Genau, also es treffen sich okay. Die Wohnungsbauminister, aber die treffen sich halt untereinander. Mhm. Es treffen sich die Architekten mit den anderen Verbänden untereinander. Und jetzt wäre es halt gut, mal alle an einen Tisch zu bringen, Politik, die entsprechenden Ressorts und aber auch die Betroffenen in Europa.
Ja. Das finde ich einen guten Ausblick, so als letzte Forderung. Das hier ist ja auch unsere letzte Folge vor der Europawahl am 9. Juni. Was erhoffst du dir für dein Thema von der Europawahl, Ruth?
Also erstmal, alle müssen zur Wahl gehen. Also das ist das Allerwichtigste.
Sehr gut.
Weil wir haben hier wirklich Werte in Europa, die wir uns zusammen erarbeitet haben über die letzten Dekaden. Und die müssen wir uns natürlich erhalten. Und ein wichtiger Schritt ist dann, zur Wahl zu gehen. Man kann sich über Europa auch durchaus streiten, aber Wahl, das muss sein. So, das ist das Erste, als was ich mir wünsche. Und wenn ich jetzt auf die Themen schaue, die wir als Architektinnen und Architekten in Europa vertreten, dann muss ich sagen, wäre es mir wichtig. Klar wird der Fokus in der nächsten Legislative anders sein, also wahrscheinlich eher auf Verteidigung in die Richtung. Und da wäre es, würde ich mir wünschen, dass diese Klimathemen und die Themen der nachhaltig gebauten Umwelt mit Qualität und mit diesem Qualitätsanspruch nicht verloren gehen.
Fantastisch. Das nehmen wir so als Schlusswort, Ruth. Vielen, vielen Dank, dass du da warst.
Ja, ich danke euch nochmal und ja, vielleicht sehen wir uns ja auch in anderer Runde wieder. Vielen Dank euch.
Sehr gerne.
Bis bald. Ciao.
Bis dann. Tschüss.
Was für ein wahnsinnig schönes Gespräch. Rasmus, was hast du mitgenommen?
Ja, in der Tat. Ich fand es extrem spannend und auch inspirierend. Ich glaube, dass so die Überschrift für mich ist, wie groß eigentlich das Thema Bauen ist und dass es sich auch weiterentwickelt hat und dass es Bereiche gibt, über die wir vielleicht schon länger politisch diskutieren, aber dass jetzt so die Bedeutung auch von Bauen im weitesten Sinne, ganz egal ob für die Klimafrage oder die soziale Frage, halt einfach massiv zugenommen hat und deshalb auch vielleicht wir in den letzten Monaten ja durchaus auch eine Reihe von kontroversen politischen Debatten hatten, weil das Feld jetzt auch erstmal neu verhandelt wird, politisch neu verhandelt wird. Das ist, glaube ich, so die Main Message, die ich mitnehme aus dem Gespräch.
Und mit dem Thema beenden wir ja unsere zweite Staffel. Das hier ist das Ende der zweiten Staffel von Money Matters. Vielleicht wollt ihr uns zum Ende der zweiten Staffel nochmal eine 5-Sterne-Bewertung schenken. Darüber würden wir uns sehr freuen. Und wir sind natürlich schon am Planen und wollen eine dritte Staffel machen. Wenn ihr euch dafür Themen wünscht, dann meldet euch sehr, sehr gerne bei Rasmus, am allerbesten über die sozialen Medien. Die Links findet ihr in den Shownotes. Wir freuen uns sehr, wenn wir uns dann bei Folge 1, Staffel 3 wiederhören. Bis dann. Ciao.
Bis dann. Tschüss.
Money Matters ist ein Podcast von und mit Rasmus Andresen, Abgeordneter der Grünen im Europaparlament. Produziert von Bosepark Productions.